ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuß.
Guten Abend. Dass Energie im Herbst und Winter deutlich teurer wird, wissen wir schon einige Zeit. Jetzt können wir uns auch in Euro ausrechnen, was zusätzlich noch auf uns zukommen könnte. Die Gasumlage steht fest. Und weil in Deutschland die meisten privaten Haushalte mit Gas heizen, sind viele von uns betroffen, womöglich 30 Millionen Menschen. Aus der Bundesregierung werden zwar weitere Entlastungen für Verbraucher angekündigt, zeitgleich zum Start der Gasumlage am 1. Oktober. Heute wurde aber erst einmal das Preisschild für die zusätzlichen Kosten vorgestellt. Wie das aufgenommen wurde, berichtet David Zajons.
Schon wieder eine Schreckensnachricht für das Ehepaar Wegen. Vor knapp zwei Wochen hat ihr Gasversorger die Preise drastisch erhöht. Jetzt kommen auf den Hausmeister und die Bürokraft weitere Kosten zu. Ab Oktober müssen sie, wie alle Gaskunden in Deutschland, die neue Gasumlage zahlen.
Alles ist teurer geworden und jetzt noch das dazu. Ja, es geht einfach nur ans Sparen, ne?
Familie Wegen hat noch zwei erwachsene Kinder in der Wohnung. Sie rechnet mit etwa 20.000 Kilowattstunden Gasjahresverbrauch. Die Gasumlage von mehr als 2,4 Cent bedeutet für eine solche vierköpfige Familie rund 484 Euro Mehrkosten im Jahr. Dazu kommen nach jetzigem Stand 19% Mehrwertsteuer. Für einen Singlehaushalt mit 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch wird es allein durch die Gasumlage um etwa 145 Euro teurer plus Mehrwertsteuer.
Irgendwo müssen wir überall den Gürtel enger schnallen und sei es auch bei anderen Sachen, also wie auch Urlaub oder sonstiges, das geht einfach nicht mehr. Wir müssen sehen, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall sparsamer sind.
Die Gasumlage ist eine große Belastung, weiß auch Bundeswirtschaftsminister Habeck. Er beteuert aber, es führe kein Weg daran vorbei. Denn damit sollen Energieunternehmen vor der Pleite gerettet werden, denen Importe aus Russland weggebrochen sind.
Diese Umlage ist die gerechtmöglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes.
Der Wirtschaftsprofessor Jens Südekum fordert einen sozialen Ausgleich, etwa gezielte Transfers an Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen. Die Preiserhöhungen an sich sind aus seiner Sicht aber genau das richtige Signal.
Die Gaspreise spiegeln eben die Realität am Gasmarkt wider. Und wenn wir jetzt versuchen, das zu kaschieren und das Preissignal irgendwie außer Kraft zu setzen, ist das große Problem, dass dann einfach beim Gasverbrauch gerade der privaten Haushalte zu wenig passiert. Dann rennen wir in das Problem der leeren Speicher. Dann ist dieses Szenario mit der Rationierung der Industrie, mit Produktionsstopps nur umso wahrscheinlicher.
Unterdessen warnen Industrievertreter vor negativen Auswirkungen der Gasumlage auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen.
In unserer jüngsten Umfrage kurz vor der Einführung der Gasumlage haben bereits 16% der Industrieunternehmen gesagt, dass sie Produktion am Standort Deutschland zurückfahren müssen, das entweder bereits getan haben oder jetzt in Kürze tun werden. Und wir befürchten natürlich, dass durch diese zusätzliche Preissteigerung um sozusagen 2,5 Cent pro Kilowattstunde die Anzahl der Unternehmen noch mal zunimmt.
Der Industrie- und Handelskammertag fordert deshalb staatliche Unterstützung für die betroffenen Unternehmen. Unterstützung wünscht sich auch Familie Wegen. Es brauche mehr als nur einen Tropfen auf dem heißen Stein, sagt das Ehepaar.
Und über die geplante Gasumlage spreche ich jetzt mit Martin Schirdewan, dem Co-Vorsitzenden der Linken. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Fuß.
Herr Schirdewan, Sie haben sich einem Aufruf aus Ihrer Partei angeschlossen, Montagsdemos gegen die geplante Gasumlage zu unterstützen. Haben Sie keine Sorge, dass diese Demos die Gesellschaft in der jetzigen Situation spalten könnten?
Naja, diejenigen, die die Gesellschaft derzeit spalten, das ist die Bundesregierung oder die in der Bundesregierung vertretenen Parteien, indem sie eine unsoziale Politik umsetzen, die vor allem zulasten der Bevölkerungsmehrheit geht. Und dass sich da Unmut regt in der Bevölkerung, das ist doch ganz natürlich. Und wir als Linke streben an dieser Stelle an, auch einen heißen Herbst der Proteste gegen die soziale Kälte der Bundespolitik zu organisieren.
Wird es da einen Wettbewerb zwischen links und rechts geben bei den Montagsdemos? Zieht die Linke womöglich Unzufriedene zu sich zurück, die zuletzt bei der AfD waren?
Na, uns geht es natürlich darum, mit unseren sozialpolitischen Vorschlägen in dieser Debatte zu überzeugen und Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Und das ist auch bitter notwendig, wenn man sich den Streit in der Bundesregierung ansieht darüber, wie man am besten aus der derzeitigen Krise den Weg herausfindet. Und was da völlig auf der Strecke bleibt derzeit, ist das soziale Gespür. Die Gasumlage heute ist ein weiterer Baustein dahin, eine absolute soziale Schieflage in der Gesellschaft zu organisieren, was die Gaspreise, was die Inflation, was die Nahrungsmittelpreise betrifft. Und von daher glaube ich nicht, dass es da in irgendeiner Form Missverständnisse gibt, wenn wir mit unseren sozialen Forderungen nach einem Gaspreisdeckel, nach einer Übergewinnsteuer und nach einem gesetzlichen Verbot von Strom- und Gasabsperrungen in die politische Debatte intervenieren.
Aber sicherlich schon in der Situation, Unzufriedene können damit zurückgeholt werden. Ist das mit Ihr Ziel dabei?
Es geht natürlich für uns als Partei auch darum, Wählerinnen und Wähler von unseren politischen Forderungen zu überzeugen. Und deshalb laden wir als Linke zu diesem heißen Herbst der Proteste ein. Und zwar all diejenigen, die gemeinsam demokratischen Druck auf die Straße tragen wollen, um die Bundesregierung an dieser Stelle ein bisschen zum Jagen zu tragen und endlich auch die Interessen der Bevölkerungsmehrheit ins Auge zu fassen und endlich auch Politik zu machen, die die Schwächsten in der Gesellschaft schützt. Es kann nicht sein, dass in einem reichen Land wie Deutschland derzeit die Frage im Raum steht, ob die Menschen am Ende des Winters noch heizen können oder ob sie noch kochen können oder ob sie noch duschen können. Das ist völlig inakzeptabel und dagegen mobilisieren wir.
Dann lassen Sie uns ganz konkret darauf schauen, was Sie fordern. Die Linke fordert einen Gaspreisdeckel. Wie soll der aussehen? Was ist finanziell hinnehmbar für die privaten Verbraucher?
Es gibt verschiedene Modelle, die in europäischen Ländern umgesetzt werden. Es gibt derzeit 9 Länder in der EU, die Gaspreisdeckel oder Strompreisdeckel umsetzen. Da gibt es unterschiedliche Modelle, zum Beispiel eine Obergrenze für Gas. Das haben Spanien und Portugal umgesetzt. Frankreich hat einen Fixpreis definiert, über den sozusagen die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr zahlen müssen. Und den Vergleich oder den Rest zum Marktpreis trägt dann der Staat. Und wir fordern, dass es Grundkontingente gibt, mit denen die Verbraucherinnen und Verbraucher, also die Menschen, die sozusagen in ihren Wohnungen sitzen, am Ende auch sicher davon ausgehen können, dass sie warm durch diesen Winter kommen.
Mit Ihrem Vorschlag werden die Verbraucher auf den ersten Blick ja finanziell geschützt, aber das Problem ist dann doch nur verlagert. Wenn die Gasversorger stattdessen womöglich pleite gehen, ist ja auch niemandem geholfen, oder?
Das ist richtig und deshalb schlagen wir auch vor, dass es einen Schutzschirm für kommunale Versorger gibt, dass in der Breite die Energiesicherheit, die Gassicherheit hergestellt und bewahrt wird. Und wenn ein privatwirtschaftliches Unternehmen ins Trudeln gerät, wie zum Beispiel Uniper, und der Staat einsteigt mit 15 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern, dann denke ich, dass der Staat auch in der Lage sein sollte, strategische Entscheidungen für dieses Unternehmen mitzubestimmen. Uniper hat auf Kohle, hat auf Gas und hat auf Atomstrom gesetzt. Und natürlich leiden die jetzt unter der Preisentwicklung, aber auch unter den eigenen strategischen Fehlentscheidungen. Und ich finde, da muss der Staat gegenwirken. Da muss eindeutig auch darauf hingewirkt werden, dass es die Energiewende nicht hinten runterfällt. Die derzeitige Dürre, der Stand des Rheines zum Beispiel, der Wasserstand des Rheines, sollten uns doch alle sehr zu denken geben. Die Energiewende darf angesichts der Energiekrise nicht hinten runterfallen. Und da steht der Staat natürlich in der Verantwortung.
Und die Bundesregierung hat ja angekündigt, dass es zeitgleich mit der Gasumlage zusätzliche Entlastungen geben soll. Welche müssten das sein?
Ja, derzeit sind das ja erstmal vage Ankündigungen und von vagen Ankündigungen kann sich niemand etwas kaufen. Was klar ist, ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher stärker belastet werden durch die Gasumlage. Und obwohl die Gaspreise schon um das Dreifache angestiegen sind im Vergleich zum letzten Jahr, obwohl die Lebensmittelpreise um 20% angezogen haben im Vergleich zum letzten Jahr, packt die Bundesregierung nochmal eine Gasumlage drauf. Das ist für viele Verbraucherinnen und Verbraucher, für viele Menschen, gerade auch mit geringen Einkommen, nicht mehr zu stemmen an dieser Stelle. Und deswegen braucht es einerseits einen Gaspreisdeckel, es braucht Grundkontingente, so wie wir sie fordern, und es braucht auch ein gesetzliches Verbot von Gasabsperrungen und Stromabsperrungen, damit die Menschen, wie gesagt, sicher durch diesen Winter kommen.
Und wenn die Bundesregierung, wie versprochen, das aber einlöst und genauso viel ausgleicht, mindestens, wie man jetzt über die Gasumlage zahlen muss, dann wäre für die Verbraucher doch erst einmal finanziell alles geklärt, oder?
Wir gucken uns an, was die Bundesregierung da vorlegt. Ich freue mich ja darüber, wenn es tatsächlich zu einem Kurswechsel kommen sollte. Aber dieser Kurswechsel braucht eben auch politischen Druck. Und wir als Linke wollen diesen Druck ausüben und wir üben ihn auch aus. Wenn man sich die aktuelle Debatte ansieht, zum Beispiel um die Übergewinnsteuer. Wir waren die Ersten, die gefordert haben. Mittlerweile streitet sich die Ampelkoalition darum, ob sie eingeführt werden soll oder nicht. Wir waren diejenigen, die gesetzliche Stromabsperrung oder ein gesetzliches Verbot von Stromabsperrung, Gasabsperrung gefordert haben. Mittlerweile streitet sich die Ampelkoalition, ob es zumindest ein Moratorium geben soll oder nicht. Unser Druck wirkt und wir werden mit unseren politischen Forderungen weiter in die politische Debatte eingreifen, um wirklich diese Bundesregierung zu einer Kurskorrektur zu bewegen im Interesse der Menschen.
Und wir werden die Debatte begleiten. Danke für das Gespräch, Martin Schirdewan, Co-Chef der Partei Die Linke.
Ich bedanke mich.
Und das Gespräch habe ich am Abend geführt. Heute vor einem Jahr schaute die Welt auf Afghanistan. Das war die Welt vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine und den Folgen für unsere Sicherheit und Energieversorgung. Plötzlich saßen sie, die Taliban, wieder am Tisch, am Präsidententisch, der zuvor fast 20 Jahre lang von einem westlichen Bündnis gesichert wurde. Und mit diesem Bild der symbolischen Machtübernahme war die Vorstellung Afghanistans als junge Demokratie endgültig zerbrochen. Und von der langen und teuren Mission ist nur wenig übrig geblieben nach dem abrupten Abzug der USA, Deutschlands und der Verbündeten. Was seitdem aus diesem Land geworden ist, Sibylle Licht gibt uns einen Einblick.
Mohammad Zakir Rizais Leben ist vor einem Jahr aus den Fugen geraten. Damals verlor der Vater von 8 Kindern seine beiden ältesten Söhne. Als die Taliban die Macht wieder übernahmen, versuchten tausende Afghanen zu fliehen, um mit den letzten westlichen Fliegern aus dem Land zu kommen. Auch seine beiden Söhne sind am Flughafen in Kabul. Das hatten sie mit ihrem Vater abgesprochen. In Panik versuchen sich die Menschen an die Maschine zu klammern, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Darunter seine beiden Söhne. Dann bekommt der Vater einen Anruf. Zuerst habe ich es nicht verstanden, als sie mich anriefen. Erst am Flughafen habe ich gesehen, was mit meinem Sohn war. Sie brachten ihn zum Tor auf einer Bahre. Er war auf den Tragflächen. Die Leiche des zweiten Sohnes wird nie gefunden. Er ist durch den Verlust so traumatisiert, dass er kaum mehr arbeiten kann. Die Familie überlebt nur durch Lebensmittelspenden des Welternährungsprogramms. Lokale Hilfsorganisationen verteilen im Auftrag der UN Lebensmittel, Reis, Öl, Mehl. Doch die internationalen Hilfsgelder reichen nicht. Bis zum Ende des Jahres brauchen wir 960 Millionen Dollar. Wir haben etwa 20 Millionen Menschen, die nicht einmal eine richtige, nahrhafte Mahlzeit am Tag bekommen. Auch das Leben von Laila Basim hat sich unter den Taliban völlig verändert. Sie darf nicht mehr arbeiten. Immer wieder geht sie deshalb gegen die Taliban mit anderen Frauen auf die Straße. Vor 2 Tagen ein erneuter Protest. Gerade vor dem Jahrestag der Machtübernahme passt es ihnen nicht, dass die Frauen gegen die Burka für ihr Recht auf Bildung und Arbeit demonstrieren. An dem Tag, an dem wir unseren Protest begonnen haben, haben wir die Risiken akzeptiert. Ohne Kampf geht es nicht. Wir können siegen oder wir können besiegt werden. Leider haben wir es mit einer Gruppe zu tun, die ein radikales System gegen Frauen installiert hat. Die Taliban feierten heute ihren Jahrestag auf den Straßen Kabuls. Politische Beobachter gehen davon aus, dass sie länger an der Macht bleiben.
Die schaffen es, ihre Reihen geschlossen zu halten, zumindest bis jetzt. Und ich sehe da auch mittelfristig keine Änderung. Und das größte Problem ist, dass es keine politische Alternative zu ihnen gibt.
Mohammad Zakir Rizai hat kaum Hoffnung, dass sich die Lage für sich und seine Familie in naher Zukunft bessert.
Und nun sprechen wir mit Sibylle Licht, unserer Korrespondentin in Kabul. Wie ist die Stimmung im Land? Wie erleben Sie die Menschen ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban?
Ja, man kann es nicht anders beschreiben, als dass die Stimmungslage hier wirklich gedrückt ist. Denn viele Menschen haben keine Arbeit mehr. Und nach einem Jahr sind auch bei vielen die Reserven aufgebraucht, insbesondere bei dem Mittelstand. Wir haben vom Welternährungsprogramm gehört, dass gerade diese Menschen in den großen Städten nachfragen, ob sie auch mit Lebensmittelspenden bekommen können. Und das ist natürlich eine Situation, wo ich mir auf Dauer nicht vorstellen kann, wie da in diesem Land damit umgegangen wird. wird. Hintergrund sind natürlich auch die internationalen Sanktionen gegen Afghanistan. Das trifft wirklich die Bevölkerung im wahrsten Sinne des Wortes, denn immer mehr Menschen brauchen also Hilfe. Und das Welternährungsprogramm geht davon aus, dass schon jetzt allein etwa die Hälfte der Menschen Afghanistans auf Lebensmittelspenden einfach angewiesen sind, um über die Runden zu kommen.
Die Wirtschaft liegt also am Boden. Viele haben keine Arbeit. Was heißt das auch für die regierenden Taliban?
Ja, die Taliban müssen liefern. Sie müssen die Wirtschaft wirklich in Gang bringen. Und wird natürlich darüber entscheiden, ob sie politisch in den nächsten Jahren akzeptiert werden. Denn die Taliban können sich nicht auf den allergrößten Rückhalt in der Gesellschaft natürlich rekurrieren, sondern die Taliban müssen wirklich die wirtschaftlichen Beziehungen ankurbeln. Und darum bemühen sie sich auch gerade. Und das ist aber nicht ganz so einfach, denn die Nachbarländer bieten zwar gerade wirtschaftliche Beziehungen an, aber international gibt es natürlich Sanktionen, die bisher nicht zurückgenommen werden. Und im Moment sieht es auch nicht danach aus.
Sibylle Licht, vielen Dank für diese Eindrücke aus Kabul.
Sehr gern.
Afghanistan, ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban. Unser langjähriger Afghanistan-Korrespondent Gabor Hallas hat dazu diese Meinung.
Vor einem Jahr stand ich schon mal hier und hatte meine Hoffnung verloren für Afghanistan. Das hat sich nicht geändert, denn es ist so gekommen wie befürchtet. Trotzdem oder gerade deshalb müssen wir über Afghanistan reden. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, wenigstens der Krieg ist vorbei. Aber was ist denn Frieden wert, wenn die Taliban regieren? Gar nichts. Wo ist der Frieden für Frauen, die zu Hause eingesperrt sind, für Mädchen, die nicht zur Schule dürfen? Sie haben alles verloren, ihre Träume, aber vor allem ihre Freiheit. Schon ein Jahr lang und jeden Tag wird die Luft zum Atmen dünner. Die Taliban haben sich nicht geändert. Sie lassen Menschen verschwinden, foltern, töten, beherbergen andere Terroristen wie den jüngst getöteten Al-Qaida-Chef. Ich finde es absurd, dass viele nun überrascht sind, dass die Taliban ihr Wort nicht halten. Die Taliban sind überfordert, das Land zu regieren, Familien hungern, sind so verzweifelt, dass sie ihre Kinder verkaufen. Das bringt uns im Westen in eine bittere Situation. Ich finde, die Welt muss was tun. Wir müssen Afghanistan in dieser Not helfen und dafür auch mit den Taliban reden. In diesen Tagen laufen wieder überall die Bilder aus Afghanistan, vom Flughafen in Kabul vor einem Jahr oder von Frauen, die jetzt demonstrieren. Sehr wenige trauen sich das noch, die Taliban können sie nur mit Gewalt stoppen und versuchen, die Bilder des Protests zu tilgen. Gerade geht das nicht, denn die Welt schaut hin. Ich fürchte aber, ab morgen kehrt wieder Stille ein und dann haben wir das Land schnell endgültig vergessen. Das möchte ich nicht. Es muss Hoffnung geben für Afghanistan und dafür muss auch die Bundesregierung sorgen.
Die Meinung von Gabor Hallas und mehr zu dem Thema gibt es gleich nach den Tagesthemen mit einem Weltspiegel extra über die Taliban-Herrschaft und einer Dokumentation zum Fall von Kabul. Gut ein halbes Jahr ist es her, dass Kasachstan von Unruhen erschüttert wurde, so heftig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Regierung ging gewaltsam dagegen vor, auch mit Hilfe russischer Truppen. Die engen Verbindungen nach Moskau waren dabei nützlich für die Machthaber. Aber das zentralasiatische Land, das früher Teil der Sowjetunion war, geht mehr und mehr seinen eigenen Weg. Heute wird es als eine autoritär geführte Präsidialrepublik regiert. Kasachstan ist reich an Rohstoffen von Erdöl über Gas bis zu Uran. Wovon aber nur wenige profitieren. Und genau das führte mit zu den Protesten im Januar. Ina Ruck.
Saule Sulaimanova ist das erste Mal wieder hier. Die zerstörte Stadtverwaltung von Almaty, die verwüstete Residenz des Präsidenten, der Platz der Republik. Der Ort, der ihr Land vor gut einem halben Jahr in alle Nachrichten brachte und der es veränderte. Die Residenz wird jetzt abgerissen. Saule, eine bekannte Künstlerin, findet das falsch. Das ist der Versuch, das Gedenken auszuradieren, die Erinnerung daran, was hier im Januar geschah. Genau hier eskalierte damals friedlicher Protest gegen Preiserhöhungen zu einem gewalttätigen Aufstand. Kasachstans Präsident Tokajew ließ ihn blutig niederschlagen. Mehr als 200 Menschen starben. Saules Bild vom Platz der Republik ist rot und grau. Warum rot, habe ein Politiker bei der Eröffnung gefragt. Was für eine Frage, sagt sie. Sie klebt ihre Bilder aus alten Plastiktüten, die Leute ihr bringen. Manchmal sind Motive dabei, sagt Saule, die passen wie die Faust aufs Auge. Hier steht Justice. Das ist doch Wahnsinn, das ist doch genau das, was wir brauchen. Wenn wir über den blutigen Januar reden, dann fehlt genau das. Gerechtigkeit, eine unabhängige Untersuchung. Auf der Höhe der Proteste hatte Tokayev ein von Moskau geführtes Verteidigungsbündnis zu Hilfe gerufen. Plötzlich waren russische Soldaten im Land. Auch das hat viele hier beunruhigt. Zwar ist man hier stolz auf ein traditionell gutes Verhältnis zu Russland, aber zu viel Nähe will man auch nicht. Kasachstan balanciert seit Jahren auf dem schmalen Grat zwischen Nähe zu Moskau und Distanz. Doch der Krieg in der Ukraine hat viele aufgeschreckt. Ich war Arzt beim Militär. Ich bin gegen den Krieg. Es gibt doch Staatsgrenzen, die darf man nicht einfach verletzen. Diese Grenzen wurden nach dem Zerfall der Sowjetunion festgelegt, auch die der Ukraine. Das geht doch nicht. Selbst für Kasachstans Präsidenten Tokayev, eigentlich ein enger Verbündeter Putins, scheint eine Linie überschritten. Im Juni sagte er in Putins Beisein, sein Land achte die Unverletzlichkeit von Grenzen. Deshalb erkennen wir weder Taiwan noch Kosovo an. Und dieses Prinzip gilt auch für die aus unserer Sicht quasi staatlichen Gebiete in Luhansk und Donetsk. Ein Affront. Aber Tokayev habe ihn wohl kalkuliert, sagt der Politologe Dosim Satpayev. Das eine Signal ging nach Westen, aber das zweite ging nach innen, in die Gesellschaft Kasachstans. Nach den Ereignissen im Januar fürchteten viele, dass Tokayev Putin nun etwas schuldig ist, dass er politisch abhängig wird, so wie Lukaschenko. Und so will er nicht dastehen. Die Künstlerin Saule Sulejmenova hat auch ein Bild zum Thema Mariupol gemacht. Es zeigt Kinder im Lichtschein ihrer Laptops, im Bombenkeller. Die Leute sollen hinschauen, sagt sie. Russland praktiziert die alte sowjetische Tradition der totalen Lüge. Und alle zucken nur mit den Schultern in ihrer antrainierten Hilflosigkeit, auch bei uns. Wir müssen unser eigenes Land demokratisieren, sagt Saule, aber das gehe nur mit ausreichend Sicherheitsabstand zu Russland.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich heute mit den Regierungschefs der nordischen Länder getroffen. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Rieber.
Bei dem Treffen in Oslo ging es vor allem um Fragen der Energieversorgung. Die Bundesregierung bemüht sich um eine engere Partnerschaft mit den nordischen Ländern, um unabhängig von Gasimporten aus Russland zu werden. Scholz sagte, beim Ausbau der erneuerbaren Energien wolle man künftig noch enger zusammenarbeiten. Norwegen kündigte zudem weitere Gaslieferungen nach Deutschland an. Die Gasumlage dürfte bei Verbrauchern und Unternehmen zu Mehrkosten in Milliardenhöhe führen. Damit wächst auch die Rezessionsgefahr in Deutschland. Näheres dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Im Winterhalbjahr ist eine Rezession kaum mehr vermeidbar. Durch die Gasmehrkosten steigt die Gefahr, dass sie heftiger wird und länger dauert. Allein weil die Gasumlage nach Berechnungen des Institutes für Weltwirtschaft den Verbrauchern 8 Milliarden Euro an Kaufkraft entzieht. Dies dürfte den Konsum, der wegen der hohen Preise für Energie und Nahrungsmittel ohnehin schwächelt, noch mehr belasten. Die Gasumlage dürfte auch zu höheren Stromkosten führen, denn sie wird auch für Gaskraftwerke fällig, wo mit Gas Strom hergestellt wird. Strom wird dadurch noch teurer. Einige befürchten eine Verzehnfachung der Stromkosten. Dabei hat sich Strom dieses Jahr bereits um 150% verteuert.
Der Rundfunkrat des RBB hat die zurückgetretene Intendantin Schlesinger mit sofortiger Wirkung abberufen. Das Gremium entschied, dass die Vorwürfe gegen sie eine außerordentliche Kündigung rechtfertigten. Die Vertragsauflösung muss nun der Verwaltungsrat regeln. Dabei geht es etwa um die Frage, ob Schlesinger eine Abfindung verlangen kann. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Schlesinger wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Nach der Präsidentenwahl in Kenia wurde der bisherige Vizepräsident Ruto zum Sieger erklärt. Er habe knapp 50,5% der Stimmen erhalten und damit mehr als Oppositionsführer Odinga, so der Vorsitzende der Wahlkommission. Andere Mitglieder distanzierten sich von dem Ergebnis. Im Wahlzentrum kam es zu Tumulten. In Kisumu im Westen des Landes brachen Proteste aus. Richard Ringer hat bei den European Championships in München Gold im Marathon gewonnen. Der 33-Jährige ist damit erster deutscher Marathon-Europameister.
Ausgepumpt, aber überglücklich. Richard Ringer hat mit einem fulminanten Schlusssport für eine große Überraschung gesorgt. Der 33-Jährige schob sich auf den letzten Metern an Maru Teferi aus Israel vorbei. Seine Zeit bei der Energieleistung 2 Stunden, 10 Minuten und 21 Sekunden. Die Zuschauer am Odeonsplatz aus dem Häuschen. Dazu kam eine starke Teamleistung. Silber in der Mannschaftswertung für die Männer. Die Frauen krönten ihre geschlossene Vorstellung mit Gold. Dritter EM-Titel beim Bahnrad für Emma Hinze. Nach Gold im Teamsprint und Zeitfahren wurde es im Sprint eine hauchdünne Angelegenheit. Das Zielfoto entschied über den Sieg gegen die Französin Groß. Völlig verausgabt hat sich Maximilian Dörnbach beim 1000 Meter Zeitfahren. Die Uhr blieb bei einer Minute und 225 Tausendstel stehen. Bronze für den 26-Jährigen.
Das ist nicht irgendein Walross. Freya ist in Norwegen eine Berühmtheit. Wann immer sie in den vergangenen Wochen im Oslofjord auftauchte, gewann sie neue Fans hinzu. Aber ein Happy End hat ihre Geschichte nicht. Und das liegt nicht an der Walross-Dame selbst. Freyas Geschichte ist vielmehr eine über uneinsichtige Menschen, denen ein Foto wichtiger war als Freyas Freiheit. Das Ende der Geschichte bedeutete traurigerweise, dass sie sterben musste. Heute bei vielen vor Ort Fassungslosigkeit. Christian Blenker berichtet.
Am Tag danach hängt etwas Bleiernes über dem Oslofjord. Trotz 28 Grad und bestem Badewetter, hier können viele nicht verstehen, warum Walross Freya eingeschläfert wurde. Wir hatten gehofft, dass es eine andere Lösung gibt, als das Tier zu töten. Ich glaube, wir sind viel zu weit gegangen. Wegen uns wurde ein Walross getötet. Wann genau Freya in den Oslofjord kam, lässt sich eigentlich gar nicht mehr so genau sagen. Das Tier wird jedenfalls zur Attraktion. Wohl auch, weil es sich mit seinen 600 Kilo gerne mal ungeniert auf die Motorboote im Hafen legte und sie oft zerstört zurücklässt. Immer wieder versuchen die Behörden, den Koloss aus dem Hafen zu kriegen. Wir wollten Freya anlocken, damit sie nicht mehr auf den Booten schläft. Wir haben diesen schwimmenden Steg gebaut und ihn direkt neben ihr platziert. Doch Freya denkt gar nicht daran, sich vertreiben zu lassen. Der Gast aus der Arktis zieht die Menschen an. Immer wieder warnen die Behörden davor, sich dem wilden Tier zu nähern. Sogar die Polizei muss eingreifen. Der Ruhm wird ihr zum Verhängnis. Schließlich ordnet die Fischereibehörde an, Freya einzuschläfern. Dieser Schritt hätte vermieden werden können, wenn die Menschen den Empfehlungen gefolgt wären. Es ist kompliziert mit einem großen Wildtier in einem so dicht besiedelten Gebiet. Schließlich handelt es sich um ein Walross, weit weg von seinem natürlichen Lebensraum. Aufgebracht berichten Norwegens Abendnachrichten über Freyas Tod. Biologen sind empört, auch wenn sich Schwimmer bedroht fühlten, es hätte Alternativen zur Tötung gegeben. Am wichtigsten wäre es doch gewesen, alle darüber zu informieren, wo sich das Walross befindet. So hätten wir ungewollte Zusammentreffen von Badegästen mit ihr vermeiden können. In ihrer Trauer haben die Ersten bereits Geld gespendet. Freya soll als Statue in den Fjord zurückkommen.
Auch sie taugen als schönes Fotomotiv, ein idyllischer Anblick für alle, die da entlang spazieren. Einen nicht ganz so romantischen Blick darauf mögen diejenigen haben, die mit Landwirtschaft ihr Geld verdienen. Deren Gedanken kreisen oft genug darum, wie schwierig das Geschäft mit Fleisch und Milch geworden ist. Die Branche wandelt sich über Generationen hinweg. Was das bedeutet, das hat unsere Reporterin Angela Ulmrich mittendrin zwischen Rindern, Hühnern und dem Acker in einem Familienbetrieb am Stadtrand von Hamburg erlebt.
Wir müssen heute Morgen Gitter ins Feld bringen, damit wir den Zuchtbullen umsetzen können.
Ja, machen wir. 8 Uhr, Frühstück bei Familie Peters, Lagebesprechung. Ein Bauernhof in der 15. Generation. Vater und Sohn schmeißen den konventionellen Betrieb gemeinsam.
Ich hätte es ihm eigentlich nicht geraten. Ich hätte gesagt, such dir was Einfacheres. Natürlich ist es so, dass es dann hier vorbei ist, irgendwann. Ja, aber wahrscheinlich ist das so nichts wert ewig, ne?
Also solange ich hier bin, hört das hier nicht auf. Ob das nun im Nebenerwerb ist oder im Vollerwerb. Also irgendwas brummt hier immer über den Acker.
Komm her, komm!
Vom Frühstück in den Stall. Jan Herrmann ist 23 und noch in der Ausbildung. Die Familie züchtet Rinder. Ob auch er künftig davon leben kann, ungewiss. Das Fleisch verkauft sich immer schlechter.
Vorher hatten wir keine Probleme, das loszuwerden. Also es war immer eigentlich ausverkauft. Da sind vielleicht mal ein, zwei Teile übrig geblieben, die haben wir dann selber gegessen. Und jetzt ist das halt so, dass die Leute anscheinend lieber in Urlaub fahren oder mehr Geld für Diesel, Benzin bezahlen müssen.
Alles wird teurer. Fleisch direkt vom Bauernhof für viele zu teuer. Nur eines der Probleme seit Pandemie und Ukraine-Krieg. Familie Peters baut auch Getreide an, die Energiekosten enorm.
Wir waren jetzt in diesem Jahr schon sehr zurückhaltend, weil der Dünger so teuer war. Das kann aber dazu führen, dass unser Weizenfeld, das hier drüben auf der anderen Seite ist, dass statt Backweizen daraus Futterweizen wird, weil der Proteingehalt nicht stimmt.
Mittagszeit. Vater Matthias beginnt, die Weide zu mähen. Heute hat es etwas geregnet, aber die Felder sind viel zu trocken. Das Wetter seit Jahren eine seiner größten Sorgen.
Wir merken sehr deutlich, dass sich das Klima verändert und müssen versuchen, gegenzusteuern.
Wie genau, wissen Sie auch noch nicht. Für Vater Matthias steht nur fest, ohne finanzielle Hilfen wird es nicht gehen. Sein Sohn optimistischer. Dürreperioden habe es immer schon gegeben. Landwirtschaft müsse anpassungsfähig sein.
Irgendeiner redet einem da immer rein, dass das nicht geht. Einfach mal machen.
Nach der Arbeit auf dem Feld Tomaten ernten im Gewächshaus. Seit den 90er Jahren verkauft Familie Peters Gemüse. Der Gartenbau, glaubt Jan Herrmann, ist die Zukunft.
Das macht mir auch Spaß. Und gerade in Hinsicht darauf, dass das mit der Tierhaltung ja auch immer schwieriger wird, ist das was, das man ja beruhigt weitermachen kann.
Noch ein paar Handgriffe und dann Feierabend. 17 Uhr, früher als sonst. Die beiden Bauern haben oft lange, anstrengende Tage. Matthias Peters wünscht seinem Sohn trotzdem zufrieden in seinem Job zu sein.
Ich hoffe für ihn, dass er bestimmte Dinge leichter nimmt als ich. Ich bin ein Mensch, der manchmal auch sehr pessimistisch sein kann.
Generationenwechsel auf dem Hof. Und der Sohn hat auch schon Ideen, wie seine Landwirtschaft aussehen soll. Nachhaltiger.
Es gab ja einige Sachen, wo man sich vielleicht mal zurückerinnern könnte, wie das mal war. Und so, also vor, sagen wir mal, vor 100 Jahren war das ja zwangsläufig alles Bio-Getreide, weil es gab ja keinen Kunstdünger, kein Spritzmittel. Und da hat es ja auch funktioniert.
Der traditionsreiche Bauernhof im Hamburger Süden. Das Lebenswerk von Matthias Peters und seinen Vorfahren. Und, wenn's gut läuft, rückblickend auch einmal das seines Sohnes Jan Herrmann.
Und traditionsreich bei uns am Ende der Sendung ist das Wetter. Thomas Ranft, wie wird's denn morgen?
Ja, wieder ruhiger. Heute war es, naja, an manchen Stellen ja tatsächlich ein bisschen ruhig. Aber vielleicht sind sie nass geworden und nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön heftig. Da waren sehr kräftige Gewitter unterwegs. Und ich habe hier mal eine Liste, das mag man kaum glauben. Also das ist erstmal ein Bild von Heiligenberg, das ist am Bodensee. Da zieht gerade ein Schauer auf. Und in Emden, da sind heute in Gewittern 60 Liter runtergekommen. Grabow, fast 55 Liter, Harzgerode, Merane. Also enorme Wassermassen. Wenn man sich mal überlegt, in Grabow ist bis zum heutigen Tag den ganzen Sommer über, also seit dem 1. Juni, nicht so viel Regen gefallen wie heute innerhalb weniger Stunden. Also das war schon sehr heftig. Das Problem ist, wenn das so schnell runterkommt, dann kann das natürlich auch nicht im Boden versickern. Hier sehen wir das Radar der vergangenen Stunden. Man sieht so ein bisschen, wie das jetzt immer schwächer wird, wie das immer ruhiger wird, weil wir mehr Hochdruckeinfluss bekommen in den nächsten Stunden. Deswegen einzelne Schauer, so entwickelt sich das. Das wird immer weniger. In der Nacht wird es schon immer trockener. Himmel klart auf. Vielleicht gibt es ein bisschen Dunst. Und dann starten wir morgen ziemlich sonnig in den Tag, weil doch noch ein bisschen Luftfeuchte da ist. Im Laufe des Tages ein paar Quellwolken. Und über den Bergen und im Norden kann es vielleicht etwas Regen geben, ein paar Schauer. Ansonsten ein sehr ruhiger Tag, der da auf uns wartet. Die Frühtemperaturen sind an den Küsten sehr hoch, 20, 21 Grad. So als Tiefstwert in etwa, während wir Richtung Alpenrand teilweise nur 13 Grad erleben. Die Höchstwerte dann aber schon wieder im hochsommerlichen Bereich. 30er-Werte fast überall, wo man hinschaut, bis zu 33 Grad sind angesagt. Und die weiteren Aussichten, nun, der Mittwoch schon spannend. Da kommt von Westen ein dickes Wolkenpaket rein mit Schauern und Gewittern. Am Donnerstag insgesamt sehr feucht, sehr regnerisch und ziemlich grau. Ein Wetterwechsel ist es, der da kommt.
Danke für den Überblick und den Ausblick, Thomas Ranft. Bitte. Und das war's heute von uns. Hier im Ersten folgen zwei sehenswerte Filme. Ein Jahr nach der Taliban-Machtübernahme in Afghanistan. Zuerst ein Weltspiegel extra. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Alina But. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.